Ilona Picher-Höbert, Martha. Das ganze Dorf war versammelt, obwohl es mindestens zwei gute Gründe dafür gab, dass niemand zu ihrer Beerdigung gekommen wäre. Der eine war der plötzliche Wetterwechsel, der nach einigen schönen, warmen Tagen die Schleusen des Himmels geöffnet hatte und nun wahre Sturzbäche auf die Trauergemeinde regnen ließ. Der andere mag der weit bedeutendere gewesen sein. Die Verstorbene wurde von keinem betrauert. Niemand würde sie vermissen, niemand auch nur eine einzige Träne über ihren Tod vergießen. Man hatte sie gehasst. Und böse Zungen munkelten sogar, dass einige der Anwesenden nur deshalb zum Friedhof gekommen waren, um sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass ihr Sarg gut verschlossen und unwiederbringlich in den Tiefen der schwarzen Erde versank. Ja, Martha war eine ungeliebte Frau. Über 70 Jahre hatte sie hier im Dorf gelebt und doch war sie immer eine Fremde geblieben. Seit sie damals nach dem Ende des Krieges inmitten des erbärmlichen Zuges von Heimatvertriebenen hierher kam. Der Bürgermeister hatte sie dem Birkenhof zugewiesen, dem größten und prächtigsten Anwesen des Sprengels. Und da stand sie nun, schmutzig, verlaust, mit großen, hungrigen Augen, die misstrauisch aus einem mageren, bleichen Gesicht herausleuchteten, zitternd im kühlen Abendhauch. Nein, sie erwartete keine überbordende Begrüßung. Aber vielleicht mochte sie selbst es als besonderes Omen betrachtet haben, als Zeichen des Schicksals, dass sich gerade in dem Moment, in dem sie durch das Hoftor ging, ein Regenbogen von Horizont zu Horizont erstreckte und ihr der alte Bauernhof deshalb wie der so lange vergebens gesuchte Goldtopf erschien. Die Hofherrin sah das anders. Sie dachte gar nicht daran, auch nur einen dieser bettelnden Hungerleider und Habenichtse mit offenen Armen zu empfangen. Wer sollte dieses halbe Kind durchfüttern? Sie vielleicht? Wovon denn? Nein, um wenigstens einige Brocken kalte Kartoffeln und saurer Milch gegen den ärgsten Hunger zu bekommen, musste bei ihr schon jemand hinlangen, mitarbeiten, wie eine erwachsene Magd. Das galt auch für dieses Mädchen, wie für alle aus dem großen Heer der Heimat und Besitzlosen, die nichts anderes mehr besaßen als den Wunsch nach Leben. Wer sollte in ihnen schon etwas anderes sehen als ewig bettelndes Gesindel, das sich dankbar zeigen musste für Arbeit und Brot? Was hatten sie schon und was brachten sie mit außer den Geschichten, die nicht erzählt werden durften, die in ihren Seelen eingeschlossen werden mussten wie dunkle Schatten, die noch Generationen später ihre giftige Saat streuen würden von verhungerten oder erfrorenen Kindern, von vergewaltigten Frauen und erschlagenen Männern? Wir haben nichts zu verschenken und schon gar nicht ein dahergelaufenes Pack. Wer essen will, muss es sich verdienen. Hart waren die Worte der Bäuerin, die mit eiserner Hand über den Hof herrschte. Sie, die einst selbst aus ärmlichen Verhältnissen hier eingeheiratet hatte, gegen den Willen ihrer damaligen Schwiegereltern, die seit Generationen hier verwurzelt waren wie die alten Bäume, regierte mit Strenge und wenig Geduld. Viel zu hart hatte sie geschuftet, stillschweigend jede Demütigung hingenommen, immer wieder tief durchatmend, sich zusammenreißend, um endlich einmal zu denen zu gehören, die das Sagen haben, zu denen, die Hab und Gut und Land und Menschen besaßen, die dieses Anrecht auf Eigentum bereits mit der Muttermilch aufgesogen hatten, deren Wort zählte und die keinen Widerspruch dulden mussten. Jetzt hatte sie es geschafft. Der Hof war der ihre. Der Hof, auf den vor ihr schon Generationen von Bräuten eingezogen waren, auf dem Kinder gezeugt, geboren und gestorben waren, auf dem die Frauen stumm ihren Kummer in ihren Herzen und ihre nimmermüden Hände in Arbeit vergruben. Den Hof, den man nicht mehr verließ, so lange, bis man mit den Füßen voran über die Schwellen nach draußen getragen wurde und begleitet von der betenden Dorfgemeinschaft auf dem Gottesacker seinen letzten Frieden fand. So wie ihre Schwiegereltern, als sie endlich tot waren, tot und begraben, Gott hab sie selig. Dann aber kam dieser unsinnige Krieg, der ihr den Mann genommen hatte und der noch immer nicht zurückgekehrt war, für dessen Heimkehr sie betete Tag und Nacht. Vater unser, der du bist im Himmel, gegrüßet seist du, Maria. Maria, breit den Mantel aus, erlöse uns von den Bösen und vergib uns unsere Schuld. Du Schuld, der du bist im Himmel, und vergib uns unsere Schuld. Nur dafür lebte sie, nur für ihn hielt sie Haus und Hof zusammen, dafür, dass er eines Tages zurückkehren und sie ihm endlich den lang ersehnten Hoferben schenken würde. Dass mit Martha etwas nicht stimmte, sah sie gleich. Es lag an den Augen dieses Mädchens und es zeigte sich in ihrem Verhalten. Niemals eine Geste der Unterwürfigkeit, niemals ein Wort des Dankes, wenn man ihr ein Stück Brot hinwarf. Martha hatte den bösen Blick. Mit dem ersten Schritt, den sie auf ihren Grund und Boden tat, kam das Unglück auf den Hof und ein unheilvolles Verhängnis nahm seinen Lauf. Die Bäuerin ließ sie nicht aus den Augen, jede Regung, jeden Handgriff von ihr überwachte sie, und so blieb ihr auch nicht verborgen, dass das Mädchen mit den Krähen sprach, mit den Eidechsen und Käfern und offensichtlich mit dem Bösen im Bunde stand. Was half es der Bäuerin, dass sie in stillen Zwiegesprächen bittend, flehend, kniend, mit erhobenen, gefalteten Händen ihr Gottvertrauen zu stärken suchte? Das Mädchen brachte Tod und Verderben mit sich, Unheil und Elend, Zank und Streit, und niemand konnte es verhindern. Zunächst waren es nur einige scheinbar zufällige Dinge, die sich zeigten wie Risse im Gemäuer eines morschen Hauses. Eine tote Amsel morgens vor der Haustüre, ein Blitzschlag aus heiterem Himmel, der den alten Apfelbaum fällte, der Unfall des Knechtes beim Mähen, ein totes Kalb im Stall. Und jedes Mal stand sie dabei. Martha mit diesem dunklen Blick, still und starr, ohne jede Regung, wie ein Schatten. Und mit jedem Mal wurde die Angst der Bäuerin größer und größer. Eines Tages am Ende eines langen Winters, das erste zarte Grün zeigte sich an Büschen und Bäumen, war es tatsächlich soweit. Als niemand mehr daran glauben wollte, als man im Dorf schon lange hinter vorgehaltener Hand munkelte, dass die Birkenbäuerin sich wohl nicht damit abfinden wollte, dass auch er sein junges Leben irgendwo auf einem Schlachtfeld weit im Osten gelassen hatte, kam er plötzlich ausgemergelt und hinkend die Dorfstraße entlang. Franz. Die Freude war grenzenlos. Nun hatte der Albtraum endlich ein Ende. Aber die Bäuerin sollte sich täuschen. Er fing gerade erst an. Franz war ihr fremd geworden und sie ihm. Die Jahre des Krieges hatten all das in ihnen zutage gefördert, was schon zur Zeit ihrer Hochzeit nicht zu überbrücken war. Aber damals waren sie jung und sie begehrten einander. Die Zärtlichkeit und Nähe schaffte Verbindungen, die der Geist nicht fand. Und nun? Martha war zu einer jungen Frau herangewachsen und der Bäuerin entging es nicht, dass Franz zu ihr den Blickkontakt suchte, mit ihr das Gespräch und zu ihr die Nähe. Er bezog sie immer mehr ins alltägliche Leben mit ein. Bald saß sie zusammen mit den Bauersleuten bei Tisch und, wenn es Abend wurde, wanderte sie mit Franz unter blühenden Apfelbäumen hindurch, passte Schritt und Geschwindigkeit seinem Hinken an und vertraute ihm flüsternd ihre tiefsten Geheimnisse an, um die nur ein Mensch wissen konnte, der auch die Schrecken des Krieges kannte. Nach wenigen Wochen schien es so, als wäre Martha die Herrin auf dem Hof und das angestammte Eheweib des Bauern. Wie eine Flechte legte sie sich auf jeden Balken und jeden Winkel des alten Gemäuers, auf all das Hab und Gut, für das die Bäuerin so viel auf sich genommen hatte, und nahm es Stück für Stück in Besitz. Jeder Raum, jede Kammer, jede Nische des Hauses atmete ihren Geruch. Wie eine Spinne umgarnte sie den Bauern, brachte ihn mehr und mehr um das bisschen Verstand, das ihm nach all den schrecklichen Erlebnissen, nach den Albträumen, die ihn Nacht für Nacht heimsuchten, nach den düsteren Erinnerungen, die wie Gespenster auf ihn lauerten, immer und überall noch geblieben war. Die beiden Frauen verloren sich in einer Endlosschleife an Auseinandersetzungen, die an Bosheiten nicht zu überbieten waren. Die Bäuerin weigerte sich, den Tisch für eine dritte Person zu decken, und wenn Martha einfach Platz nahm, legte sie der Jungen die erkalteten, fettigen oder ranzigen Brocken auf den Teller, die sogar der Hofhund verschmähte. Sie schimpfte und zeterte, sie sprach ihre Gebete mit einer Inbrunst wie nie zuvor. Martha hingegen schien es sichtlich Freude zu bereiten, die Spitzen der Sonntagstracht der Bäuerin mit einem heißen Bügeleisen zu versengen oder aus dem wohlgehüteten Teeservice aus kostbarem Porzellan, das nur zu hohen Feiertagen aus der Vitrine genommen wurde, ihre Morgensuppe zu schlürfen. Was immer die beiden einander antun konnten, taten sie sich an, und Franz schwieg dazu stumm. Aber die Leute schwiegen nicht, sie fingen an zu reden. Die Leute, die alles wussten und alles sahen, die man im Grunde verachtete, aber auf die man doch so sehr angewiesen war im beständigen Miteinander der dörflichen Gemeinschaft, die so wohlwollend in ihrer gegenseitigen Hilfsbereitschaft sein konnten und auch so gnadenlos in ihren Urteilen, die immer Recht von Unrecht zu unterscheiden wussten. Und dass dies Unrecht war, was auf dem Birkenhof geschah, darin war man sich nur allzu einig. Wenn am Sonntag der Bauer mit beiden Frauen zur Messe erschien, erhob sich aus den Reihen ein empörtes Raunen, und die Bier- und Tabakgeschwängerten Gespräche im dörflichen Wirtshaus kannten nur noch ein Thema. So konnte und durfte es nicht weitergehen. Beim Priester selbst hatte die Bäuerin sich die Absolution geholt, die Bestätigung dafür, dass ihre Forderung nur allzu gerecht war. Sie war das vor Gott angetraute Eheweib des Bauern, und Martha musste mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt werden. In dieser Überzeugung trat sie vor ihren Mann. Niemand wusste später zu sagen, was in dieser Nacht auf dem Birkenhof wirklich geschah. Von fern hörte man zwar die Schreie, aber niemand verstand die bösen und bitteren Worte, die gewechselt wurden. Als es Morgen wurde, hatte niemand Martha vom Hof gejagt. Die Bäuerin jedoch hing, angetan in ihrer besten Sonntagstracht, von einem hölzernen Balken in der Tenne herab, baumelte im ersten Licht des Tages wie eine große schwarze Krähe zwischen Himmel und Erde. Gewiss, man munkelte von Mord und Totschlag, aber was konnten die gerufenen Gendarmen schon tun? Dass jemand eigenhändig zum Strick griff und seinem Leben ein Ende setzte, war schließlich keine Seltenheit, schon gar nicht in diesen Zeiten. Noch ehe das Trauerjahr vorüber war, zog Martha als Bäuerin in die eheliche Schlafkammer ein. Jedoch das Glück schien nur von kurzer Dauer. Menschen, die das Dunkel kennen, verweilen nicht im Licht. Sie suchen wie ein mechanischer Kolben immer nach dem richtigen Drehmoment, um einen Motor in Schwingung zu versetzen. Oder wie süchtige Finger begierig nach einem winzigen Fetzlein Schorf, das sich von einer sich gerade eben geschlossenen Wunde abkratzen ließ, um sie erneut zum Bluten zu bringen. Und alte Wunden trugen sie beide genug, Franz und Martha. Wenn er noch gehofft hatte, ein gemeinsames Kind würde für neues Leben auf dem Hof sorgen, für eine bessere Zukunft, die schöner und friedvoller war als die Vergangenheit, dann hatte er sich geirrt. Martha bekam dieses Kind nicht. Beide verloren sich immer mehr in einem fatalen Wechselspiel aus Anklage und Verweigerung. Franz suchte Trost im Wirtshaus, Martha bei anderen Männern. Freilich, die Schuld suchte man bei ihr. Hatte sie nicht bereits das Leben seiner ersten Frau auf dem Gewissen? Und jetzt schenkte sie ihm nicht einmal einen Sohn? Verdrehte sie nicht willentlich den Männern des Dorfes die Köpfe, nur um ihn in den Wahnsinn zu treiben, von dem er doch ohnehin nur einen Wimpernschlag entfernt war? Keiner der Männer, die ihr Vergnügen mit Martha suchten, während Franz betrunken in der Wirtsstube saß, den Kopf auf die Tischplatte gebettet, mit lallender Stimme über sein Unglück lamentierend, ließ in der Gemeinschaft mit anderen ein gutes Haar an ihr. Sie war ein Luder, das wusste man. Und man wusste auch nur allzu gut, dass die von drüben noch niemals bessere Menschen gewesen waren. Ewig bettelndes Besitz und rastloses Gesindel, das sich auf den angestammten Besitz anderer Leute ausruhen wollte. Wären besser alle dort geblieben, wo sie hergekommen waren. Sie gehörten einfach nicht hierher. Eines Morgens fand man Franz tot im Rinnstein liegen. Ein Fahrzeug hatte ihn erfasst, als er auf dem Weg vom Dorfwirt nach Hause kam. Aber war es nicht Martha, die ihn überhaupt dorthin getrieben hatte? Was immer in den folgenden Jahren geschah, ob es Waldbrände gab oder Ernteausfälle, ob Unfälle, Unwetter, Überschwemmungen, Krankheiten oder Fehlgeburten, Martha war immer diejenige, auf die man alle Schuld schob. Hatte sie nicht dabei gestanden damals am Teich, als die Kinder des Müllers ertranken? Als die Dachziegel vom brüchigen Kirchturm herabstürzten und den alten Steinmetz unter sich begruben? Als den Metzger auf offener Straße plötzlich und völlig unerwartet der Schlag traf? Martha jedoch ging stolz mit erhobenem Haupt durch das Dorf, ungeachtet der Beschimpfungen, die man ihr hinterherwarf wie faule Äpfel, ungeachtet der Alten, die hinter ihr ausspuckten, und ungeachtet der Kinder, die sie als Hexe verspotteten. Sie blieb auf dem Birkenhof, der genau wie sie selbst mit den Jahren immer mehr verfiel. Es schien, als wären sie miteinander verwachsen, das alte Gemäuer und sie. beide im selben Maße morsch und krumm werdend, Balken wie Knochen, im Einklang ächzend und knarzend. Winter für Winter und Sommer für Sommer blieb sie, weil sie sich einst am Ende des langen Krieges beim Anblick eines Regenbogens, als sie alleine und frierend im kühlen Abendhauch stand, geschworen hatte, sich nie wieder in ihrem Leben davonjagen zu lassen. Das Mädchen mit den hungrigen Augen, das nie etwas anderes suchte als Heimat und die den Birkenhof, so wie es Generationen von Bauern vor ihr taten, erst dann verließ, als man sie mit den Füßen voran über die Schwelle hinaus zum Gottesacker trug.